Herzlich willkommen zum Brainsnack der Rhön-Stiftung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen heute über Krankenhäuser reden. Und mit wir meine ich Boris Augurski, meinen heutigen Gast, und mich. Boris Augurski ist nicht nur der Vorstandsvorsitzende der Rhön-Stiftung, sondern er ist auch Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit am RWI, Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Er ist Professor an der Uni Duisburg und, last aber längst nicht least, Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Das ist der komplette Titel. Eine lange Rede, um zu sagen, er ist bestens informiert über die Lage in den Krankenhäusern und die politische Debatte über die Veränderungen, die dort nötig sind. Denn er hat heute frisch mit dem zuständigen Minister gesprochen. Er kommt quasi direkt aus dem Termin mit Herrn Lauterbach. Herr Augurski, herzlich willkommen zum Brainsnack erstmal.
Ja, lieber Herr Balster, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Was hat der Minister Ihnen denn verraten, was wir noch nicht wissen? Es ist Anfang Mai 2024, die Krankenhausreform, die der Minister angekündigt hat vor, schon zu Beginn der Legislaturperiode, ist ja immer noch nicht beschlossen und unter Dach und Fach. Wie sieht's aus?
Naja, man kann es so sagen, es ist alles im Prozess, es ist alles im Fluss. Es haben viele Verbände im April jetzt ihre Stellungnahmen abgegeben, die den Gesetzesentwurf, wie er vorliegt, bewertet, Vorschläge gemacht aus ihrer Sicht, was man verbessern, verändern müsste. Und letztendlich haben wir über den Prozess gesprochen. Was kommt jetzt demnächst? Der Entwurf, also der Gesetzesentwurf, muss ins Kabinett. Dort muss er insgesamt abgestimmt werden und dann folgen die nächsten Schritte. Also es ist schon noch ein bisschen Zeit, die da bis Sommer vergehen wird, bis wir dann einen finalen Gesetzesentwurf haben, der dann eben auch irgendwann verabschiedet wird.
Wollen wir kurz festhalten, die Krankenhäuser sind der mit Abstand größte Block im deutschen Gesundheitssystem. 88 Milliarden Euro hat die gesetzliche Krankenversicherung im vergangenen Jahr dafür ausgegeben. Fast ein Drittel ihrer Gesamtausgaben und viel mehr als für die nächstgrößeren Blöcke, Arzneimittel und sonstige ärztliche Versorgung. Also ist es auch den Schweiß der Edlen wert, sich Gedanken über die Krankenhausversorgung zu machen und sie nach Möglichkeit besser zu machen. Medizinisch genauso wie wirtschaftlich. Daran haben Sie eben in der Expertenkommission zusammen mit 16 Kollegen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sich viele Gedanken gemacht. Was sind die wichtigsten Punkte, ganz kurz gefasst, die Sie dem Minister da auf den Weg gegeben haben?
Also, wenn man sich so anschaut, woraus besteht die Reform, dann glaube ich, kann man sagen, es sind im Wesentlichen vier Bestandteile. Die erste große Überschrift ist Vergütungsreform. Also wir haben heute das DRG-Fallpauschalensystem. Die Krankenhäuser werden bezahlt für die Zahl der Fälle, die sie erbringen. Also mehr Fälle, mehr Erlöse, weil ich die dann eben einzeln abrechne. Und die Idee ist, dass das etwas verändert wird, dass neben den reinen DRG-Fallpauschalen auch eine Vorhaltefinanzierung kommt, die dafür bezahlt wird, dass ich eben als Krankenhaus gewisse Leistungen grundsätzlich anbiete. Das ist ein wesentlicher Block. Und daraus ergibt sich schon der zweite, denn ich muss ja so eine Vorhaltefinanzierung an irgendwas festmachen. Also wofür bezahle ich eine Vorhaltepauschale? Und das sind dann sogenannte Leistungsgruppen. Leistungsgruppen, davon gibt es 60 Stück, ein bisschen ergänzt noch um 5 weitere, also 60 nimmt man aus Nordrhein-Westfalen, da wurden die entwickelt. Das kann man sich so vorstellen, wir haben heute die Fachabteilungen, die kennt man, da gibt es die Orthopädie, da gibt es die innere Medizin, da gibt es die Geburtshilfe und die Leistungsgruppen verfeinern diese Fachabteilungen. Da gibt es nicht nur die Orthopädie, sondern es gibt dann die Endoprothetik Knie, Endoprothetik Hüfte und so ist es etwas feiner und damit eben auch besser geeignet, um die Krankenhausversorgung abzubilden. Und jetzt gibt es also diese, oder soll es geben, diese 60 plus 5 Leistungsgruppen. Und das ist ein ganz großes System, das hat gewisse Komplexität, das muss man erarbeiten, entwickeln. Und an diese einzelnen Leistungsgruppen ist dann die Vorhaltefinanzierung gekoppelt. Das ist der zweite Block. Der dritte Block ist was ganz anderes. Da soll es so Kliniken geben, kleine Kliniken, die sich stärker um die sektorenübergreifende Versorgung kümmern. Das heißt, da ist auch ambulant, da ist stationär angelegt, da ist auch eine medizinisch-pflegerische Versorgung vorgesehen. Und das sind so Kliniken, die entstehen aus bisherigen, kleineren Kliniken, die auch eine Notfallversorgung rund um die Uhr hatten, durch Umwandlung in diese sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen. Kann man gerne nachher weiter vertiefen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, wenn ich die Strukturen verändern möchte im Krankenhausbereich. Da muss ich immer sagen, was mache ich an Standorten, die ich vielleicht jetzt so nicht mehr benötige. Ja, und zu guter Letzt, der vierte Block, der ganz zentral ist, wenn man die Überschrift in Gedanken sich mal vor Augen führt, es geht um eine Veränderung, eine Optimierung der Krankenhausstrukturen. Und wenn ich das machen möchte, muss ich viel umbauen, neu bauen, neue Kliniken bauen an neuen Orten. Und dafür soll es ein Transformationsfonds geben mit vielen Milliarden Euro, der dann diese Transformation finanziert. Das sind die vier Bestandteile der Reform.
Alle einzelnen Bestandteile, würde ich sagen, Herr Ogurski, ergeben für mich einen Sinn. Also das ist auch weithin, glaube ich, unter den, jedenfalls den Gesundheitsökonomen so empfunden worden. Trotzdem nimmt der Streit kein Ende darüber. Und die Kritik daran ist heftig. Und mich beschleicht das Gefühl, dass das, was Herr Lauterbach als, ich glaube, sogar Revolution mal angekündigt hat, darüber zerbröselt. Und wir am Ende eigentlich gar nichts mehr davon wirklich habhaft sehen werden. Wenn Sie wetten müssten, ob daraus und wie viel daraus noch wird, worauf würden Sie setzen?
Ja, gerne sage ich gleich was dazu, Herr Walster, aber vielleicht vorab eine Stellungnahme, wenn da so viel Widerstand geweckt wird, dann heißt es ja, es ist offenbar eine große Reform, denn es sind viele betroffen. Ja? Und je größer quasi diese Stimmen sind, die sich dagegen positionieren, desto mehr hat also so eine Reform auch eine Wirkung, ja? Die dann die einzelnen Akteure im Gesundheitswesen für sich abwägen und meistens dann eher so die Risiken als die Chancen sehen und aufgrund der Risiken dann eben in den Widerspruch gehen. Denn die sagen sich, was wir heute haben, haben wir. Und was da sich ändert, das ist so nebulös am Horizont. Ist es für uns wirklich besser? Wir können es nicht richtig einschätzen, also sind wir erstmal dagegen. Das ist das Normale. Also je geringer eine Reform in ihrer Wirkung ist, desto weniger sind halt auch Widerstände. Deshalb ist es nicht überraschend. Trotzdem, jetzt Ihre Frage, kann man denn gegen diese Widerstände, kann man da standhalten oder verliert sich da viel unterwegs? Und manche Dinge sind unterwegs schon entfallen. Manche können sich noch daran erinnern, es gab so ganz am Anfang auch noch die Idee, Krankenhäuser in Levels einzugruppieren. Level 1, 2, 3, Maximalversorger sind in Level 3 nach gewissen Kriterien. Das ist völlig entfallen. Also da ist auch schon etwas weniger. Und wenn ich mir jetzt mal so diese vier Punkte oder Bestandteile anschaue, dann glaube ich, das Thema Leistungsgruppen und Leistungsgruppensystematik, das bleibt. Denn da nehme ich auch von den Bundesländern wahr, dass sie sagen, wir wollen das. Nordrhein-Westfalen hat als ein Bundesland das auch schon eingeführt und ist im Moment dabei, die komplette Krankenhausplanung des Landes umzustellen auf diese Systematik. Da gibt es also auch schon eine Methodik, die man übernehmen kann. Und andere Länder arbeiten daran, auch die große Länder, von denen ich weiß, das zu übernehmen. Das heißt, das ist sehr wahrscheinlich, dass es bleibt. Deshalb Krankenhäusern empfehle ich auch im Moment, wenn sie für sich so ein Medizinkonzept machen, arbeitet nach diesen Leistungsgruppen. die Vorhaltefinanzierung, die ein paar ganz interessante ökonomische Anreize beinhaltet, die jetzt wir vertiefen könnten, aber geht vielleicht zu weit. Die hat also, wie gesagt, interessante ökonomische Anreize für Krankenhäuser, die durchaus zum Beispiel dazu führen, dass ich mehr ambulant erbringen möchte, dass ich nicht so in die Menge gehen möchte, lieber weniger mache, aber dann komplexere Leistungen. Die ist aber äußerst komplex in ihrer Umsetzung. Denn ich baue ja auf das DRG-System nochmal ein weiteres Vergütungssystem drauf. Und da weiß ich nicht, inwieweit das am Ende komplett durchkommt. Wobei man auch sagen muss, wir hatten im Jahr 2004 herum die DRGs eingeführt in Deutschland. Das war auch äußerst komplex. Und wir hatten eine Konvergenzzeit. Da gab es noch so hausindividuelle Basisfallwerte. Das sind so, da hatte jedes Haus so seine eigene Preise. Die sind alle dann konvergiert. Nach vielen Jahren ist es einheitlich geworden. Also wenn man bereit ist, da so eine Übergangszeit von einigen Jahren in Kauf zu nehmen, kann auch so eine Vorhaltefinanzierung vielleicht gut kalibriert werden. Also da würde ich sagen, die Chancen sind da, dass es kommt, aber es ist nicht 100%. Diese Kliniken, sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung, oder wir hatten sie damals in der Regierungskommission Level 1i genannt, ein bisschen kürzer, nur weiß man oft nicht, was ist denn 1i, die braucht man unbedingt, wenn man erfolgreich Strukturen verändern will. Ich habe ganz viele Strukturveränderungen mit Krankenhäusern in Landkreisen begleitet, begleite auch aktuell einige, wo die Landkreise sagen, ich habe vielleicht 2, 3 Standorte in meinem Landkreis, kleinere Einrichtungen, ich kann die nicht mehr halten. Wirtschaftlich Riesenprobleme, personell kann ich sie nicht gut besetzen, ich erreiche nicht die Mindestbesetzung in jedem Standort, ich muss bündeln, ich baue lieber in der Mitte ein neues. Aber da muss ich der Bevölkerung sagen, was mache ich an den Altstandort? Und das ist ganz zentral. Ich habe da auch viele Bürgerversammlungen kennengelernt, Bürgergespräche geführt. Die Menschen sorgen sich dann darum, ja, was ist, wenn ich jetzt einen Notfall habe, wo gehe ich da hin? Und dafür brauchen wir diese Level 1i-Kliniken. Deshalb, das wäre sehr schade, wenn die wegfallen. Vielleicht muss man aber nachdenken, ob man die noch etwas flexibler gestaltet. Denn das ist wie so eine Art Joker für mich. Ja, das ist etwas, das nimmt man erstmal gar nicht so wahr, aber ist eine entscheidende Voraussetzung für eine Optimierung der Strukturen. Dazu gehört auch der Transformationsfonds. Der ist auch entscheidend. Aber er soll ja mit 50 Milliarden Euro gefüllt werden. Also 50 Milliarden, das ist eine echte Wucht. Wir erinnern uns, ne, für die Bundeswehr im Rahmen der Zeitenwende 100 Milliarden. Also das ist so ein halbes Paket Bundeswehr fit machen. Allerdings muss man sagen, die 50 Milliarden, die sollen über 10 Jahre verteilt ausgezahlt werden. Also wir reden jetzt nicht über 50 Milliarden im nächsten Jahr, sondern wir reden über 5 Milliarden pro Jahr 10 Jahre lang. Allerdings, die Hälfte dessen sollen die Krankenkassen bezahlen. Aus dem Gesundheitsfonds. Und da sagen die, ja, warum wir? Warum ist das nicht Steuermittel? Warum zahlt das nicht der Bundeshaushalt? Ja, bei der Bundeswehr zahlt es der Bundeshaushalt. Und üblicherweise ist es ja auch so, dass die Investitionen der Krankenhäuser, denn das sind Investitionsmittel in diesem Fonds, von den Ländern bezahlt werden. Über deren Steuermittel. Also die Logik wäre, man macht es über Steuermittel, das ist aber nicht so ganz einfach. Also über die Kassenmittel. Und da gibt es natürlich enorme Widerstände, da müssen wir schauen, wie das ausgeht. Ich würde mir wünschen, dass wenigstens eine relevante Größenordnung erhalten bleibt, denn sonst können wir ja nicht umstrukturieren.
Wie viele Krankenhäuser von den knapp 2000, die wir haben, würden nach Ihrer Einschätzung denn in das Basismodell überwechseln und Kliniken mit sektorübergreifender oder also zu sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen werden, um den aktuell richtigen Titel zu wählen?
Also Lassen Sie mich vom Status quo erstmal so ein paar Kliniken noch rausnehmen, also vor allem die rein psychiatrischen, psychosomatischen Einrichtungen, die sind halt nicht im Zentrum der Reform. Und dann landen wir, wenn wir nur rein die somatischen Kliniken nehmen, bei etwa 1700 Standorte. Die sind gut verteilt in der Republik. Also wir haben eine schöne Krankenhausdichte. Und wenn man jetzt mal so durchkalkuliert, wie oft könnte ich denn, also mit den 50 Milliarden Euro aus diesem Transformationsfonds, Kliniken zusammenlegen, zu größeren Einheiten, neu bauen. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie bauen da ein 700-Bettenhaus, komplett neu, auf der grünen Wiese, indem Sie andere Standorte dorthin verlegen, dann müssen Sie schon mit einer Investitionssumme von rund 700 Millionen Euro rechnen. Also da ist auch schnell die Milliarde erreicht, über die wir ja immer sprechen. Und wie viele kann ich da in Deutschland verändern? Und daran hängt dann auch so ein bisschen die Frage, was bleibt an den Altstandorten? Das ist dann eben diese Level 1i oder SVE-Klinik. Und das ist sozusagen ein Faktor, der die Menge an solchen Kliniken speist. Aber Sie können auch ohne Zentralklinikum natürlich in einem Landkreis, auch in den Städten, in diese 1i-Kliniken umwandeln. Und da komme ich so, wenn ich jetzt schätze grob, auf etwa 500 Standorte, die da in Frage kämen. Also von den 1700 würden dann 1200 in so das reguläre System fallen, wo es dann Vorhaltefinanzierung gibt und DRGs, so wie wir auch bisher. Und etwa 500 würden umgewidmet in ambulant stationäre Versorgungseinrichtungen.
Bei dem gemischten System, das Sie gerade ja nochmal angesprochen haben, ist 60-40 die vorgesehene Aufteilung. Das besteht auch weiter noch so, diese Quote, richtig?
Also die Quote besteht weiterhin 60% über Vorhaltung, also aus Krankenhaussicht nicht mengenabhängig, zunächst mal nicht mengenabhängig. Wobei man dazu sagen muss, diese 60% sollen auch das Pflegebudget, was es heutzutage gibt, umfassen. Pflegekräfte werden anders finanziert inzwischen, also da werden einfach die Kosten durchgereicht an die Krankenkassen und das macht ungefähr 20% des gesamten Erlösvolumens der Krankenhäuser aus. Ja, und diese 20%, die werden nicht verändert. Und deshalb von den 60% sind also 20 Prozentpunkte schon mal alleine für das Pflegebudget, sodass man etwa 40 Vorhaltebudget hat, also 40 Prozentpunkte, und dann nochmal etwa 40 Prozentpunkte, so die Rest-DRG.
Wie wird das sein, wenn es denn so kommt? Wenn bisher die Krankenhäuser viel abrechnen wollen, weil sich das für sie lohnt, und das etwa 80% eben bisher betrifft, weil 20% über die Pflege Pauschale abgerechnet wird oder das Pflegebudget und eben nicht an der Leistung gemessen wird. Wenn jetzt künftig also 40% leistungsabhängig sind, konzentriert sich dann nicht einfach nur dieses Rennen mehr zu machen eben auf diese 40% und wir bekommen am Ende gar nichts wirklich geändert zum medizinisch Besseren und Sinnvollen?
Also das ist eine Befürchtung von manchen kritischen Stimmen, die sagen, na, da muss ich mich ja noch mehr anstrengen, noch mehr Fälle machen, weil ja ich jetzt, damit ich in eine, sage ich mal, schwarze Null komme oder in eine Gewinnzone vielleicht sogar, ja mehr Fälle brauche. Wobei man auch da berücksichtigen muss, man kann ja nicht nur die Erlöse betrachten. Denn wenn ich jetzt mehr Fälle erbringe, dann habe ich auch mehr Kosten. Und die Kosten wachsen ja vielleicht stärker als das, was ich über diese DRG bekomme. Ja, das hängt stark davon ab, wie hoch denn jetzt konkret die Vorhaltekosten sind, die ein Krankenhaus hat. Sodass ich glaube, es gibt schon viele Fälle, wo es sich gar nicht so lohnt, in diese Menge zu gehen, weil ich dann zwar mehr Erlöse produziere, jetzt rein wirtschaftlich gesprochen, aber eben auch mehr Kosten. Und stellen wir uns mal ein Krankenhaus vor, das hat eine Leistungsgruppe, vielleicht die interventionelle Kardiologie oder Endoprothetik, eine von denen oder auch die Geburtshilfe. Und das startet jetzt mit einem Vorhaltebudget für diese Leistungsgruppe. Ein Vorhaltebudget, sagen wir mal jetzt für uns, dass irgendwie 1000 Fälle, sagen wir mal, wo über 1000 Fälle hinterlegt sind. Ja, so kalibriert man das am Anfang, was hatte ich früher. Und dann wird die Vergütung für die 1000 Fälle eingefroren. Also ich bekomme quasi, ich sag mal so, mein halbes Budget vorab als Vorhaltebudget. Und zwar abhängig davon, was ich früher an Leistung erbracht habe. Aber wenn ich jetzt weiterhin Leistung erbringe, die davon abweicht, was ich früher erbracht habe, ändert sich das Vorhaltebudget nicht. Zumindest nicht innerhalb eines Korridors von plus minus 20%. Also Beispiel, ich hatte früher 1000 Fälle, dann kriege ich dafür mein Vorhaltebudget. Das könnten 2 Millionen Euro sein. Und wenn ich jetzt 1100 Fälle erbringe oder nur 900, ändert sich das Vorhaltebudget nicht. Es ändert sich erst, wenn ich jetzt mehr als 1200 Fälle erbringe oder weniger als 800. Dann wird es diesem neuen Niveau angepasst. Und da ist für mich, wenn ich als Krankenhaus jetzt denke, doch eigentlich eine Chance. Also ich habe 1000 Fälle bisher gehabt in der Leistungsgruppe. Wenn ich also weniger Fälle erbringe, aber natürlich nicht unter 800, dann kriege ich weiter das gleiche Vorhaltebudget. Und wir wissen aus anderen Analysen, es gibt ein großes ambulantes Potenzial im Krankenhausbereich. Ja? Also wir sagen oft so, je nach Leistungsgruppe, 20%. Also ich könnte durchaus, was heute stationär erbracht wird, in den Betten künftig 20% davon auch ambulant erbringen. Ambulante OPs, man geht morgens hin, geht abends nach Hause. Und das sind die einfacheren Fälle. Und jetzt in diesem Gedankenexperiment würde ich als Krankenhaus sagen, naja, ich versuche doch in dieser Leistungsgruppe ambulant erstmal rauszuziehen. Vielleicht lande ich dann bei 850 stationären Fällen. 150 mache ich ambulant, rechne ich auch ambulant ab, aber kriege weiterhin mein Vorhaltebudget und mache die komplexeren Fälle. Also für mich ist das auch so ein Anreiz zu sagen, dann mache ich mehr ambulant und habe dadurch trotzdem noch also eine Grundvergütung. Natürlich fällt dann die restliche DRG weg, richtig? Also die 41%, ne, die dann noch vergütet werden, aber im Gegenzug bekomme ich eine ambulante Vergütung. Und bedenken Sie auch, wir haben auch einfach Personalmangel. Ja, also wenn ich vorher mal überlege, was ist denn wirklich wichtig, welche Behandlung sollte ich durchführen mit dem Personal, was ich habe, mit den Fachkräften, Pflegefachkräften, dann doch die komplexen und die einfachen ambulantisieren.
Am Geld ist es ja bisher nie gescheitert, dass mehr und mehr und mehr gemacht wurde im Gesundheitssystem, wenn ich es mal so sagen darf. Aber am Personal könnte es vielleicht scheitern. Also sprich, da könnte eine harte Grenze kommen tatsächlich, für den Versuch, das alles einfach so weiterlaufen zu lassen wie bisher.
Genau. Und da, Herr Balzer, das ist sogar etwas, was ich glaube, wir seit 2017 schon haben. Also eine interessante Beobachtung. Ich mache das jetzt also 20 Jahre, jedes Jahr so den Markt sich anschauen. Und wir hatten erstmals festgestellt, 2017 ist die Fallzahl im Krankenhausbereich nicht gestiegen. Also wir hatten in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren, jedes Jahr war ganz normal 1,5% mehr Patienten. Und dann plötzlich 2017 nicht mehr. Wir dachten eher Fehler in den Daten, aber 2018 wieder, 2019 wieder. Und dann 2020 mit Corona sogar minus 13% Fälle. So. Und wenn man jetzt so die Debatte anschaut, wann hat es denn angefangen? Wir haben Fachkräftemangel in der Pflege. Wir können vielleicht auch nicht mehr alle Stationen voll besetzen. Die Löhne in der Pflege müssen steigen. Das ist auch so etwa 2017 herum. Also wir haben da schon einen Engpass personell, der langsam begonnen hat, der inzwischen aber ziemlich stark ist, sodass ich eigentlich sagen würde, wir sind schon drin in dieser Situation, dass wir eigentlich aufgrund des Fachkräfteengpasses gar nicht mehr alle Leistungen in dem Umfang wie früher anbieten können. Und deshalb müssen wir das machen, was besonders wichtig ist.
Und nun bleibt noch ein gutes halbes Jahr, bevor dann das Jahr mit der Bundestagswahl beginnt, in dem Jahr dann vermutlich nichts Grundlegendes mehr verabschiedet wird in Berlin. Also die Zeit drängt, Herr Ogurski, weil Sie, wir haben das anfangs ja erwähnt, gerade heute mit ihm gesprochen haben. Ist der Minister noch revolutionär gesinnt und kampfesmutig, was die Sache angeht? Wie war Ihr Eindruck?
Also da sehe ich ganz klar, ja. Also er ist da sehr kampfesmutig und dieses halbe Jahr reicht auch. Also das ist gut zu schaffen. Natürlich gab es ein paar Verzögerungen, aber man ist noch gut in der Zeit. Und es ist ja jetzt so der Prozess, wo es ins Kabinett geht und dann die restlichen Änderungen. Schwierig wird es eher dann so die Nacharbeiten. Da muss das INEC, das DRG-Institut, also die Leistungsgruppen erarbeiten. Aber das ist ja im Nachgang, ja, da steht das Gesetz dann schon. Und man muss auch mal schauen, was machen eigentlich so die anderen Ministerien. Da kommen jetzt auch nicht so viele neue Gesetze. Und das ist auch schön, weil dann kann sich die Regierung vielleicht auf das Thema Gesundheit fokussieren. Und dann ist da auch ein bisschen Zeitbudget, um das bis Herbst zu schaffen.
Kommt nach dem Heizungsjahr 2023 das Krankenhausjahr 2024?
Also ich glaube schon. Ja, wenn ich mir so umschaue, was die anderen Ministerien machen, ist da jetzt gerade so ein Vakuum, das man doch dafür nutzen kann. Und für die Politik muss man auch sagen, man wird halt die Effekte auch erst so Richtung Mitte, Ende des Jahrzehnts spüren. Also das ist dann vielleicht auch mal ein Mut zu sagen, ich mache etwas, was ich erst in der nächsten und übernächsten Legislatur dann spüren werde.
Sind Sie dann noch in der Expertenkommission?
Im Moment läuft die. Wir haben ja auch erst letzte Woche wieder etwas zur sektorenübergreifenden Versorgung gebracht. Das wird noch mehr geben. Aber das sind alles Dinge, die natürlich jetzt nicht mehr kurzfristig umsetzbar sind. Also ich muss sagen, so eine Idee, dass man, egal welcher Minister es dann ist, so eine Kommission hat, die einfach kreativ Ideen entwickelt. Die kann man ja nehmen oder nicht, die kann man diskutieren. Ist gar nicht so schlecht als Option.
Wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Herr Ogurski, für heute ganz herzlichen Dank für den Brainsnack und die Eindrücke aus der Runde mit dem zuständigen Minister dafür. Alles Gute Ihnen.
Herr Balster, vielen Dank für das Interview.
Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Brainsnack.